Willkommen zum IP Courses Podcast, dem Podcast für gewerblichen Rechtsschutz. Mein Name ist Gerd Hübscher. Heute spreche ich mit Michael Stadler über den Ablauf des Einspruchsverfahrens und Änderungen des Patents. Hallo Michael.
Hallo Gerd. Das Einspruchsverfahren ist ein zweiseitiges und streitiges Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, in dem sich der Patentinhaber und ein Einsprechender gegenüberstehen. Der Patentinhaber kann auf den Einspruch bzw. den Stand der Technik mit Änderungen seiner Patentansprüche reagieren und auch der Einsprechende wird typischerweise, nachdem einmal Änderungen vorgenommen wurden, seinerseits mit neuem Stand der Technik und neuen Argumenten argumentieren. Und wenn man diesem Hin und Her nicht Einhalt gebietet, dann kann es da durchaus zu einem praktisch ewigen Ping-Pong-Spiel kommen, ohne dass es hier zu einem wirklichen Ergebnis kommt. Und das ist jetzt genau das Verfahrensrecht, um das es hier gehen wird, wie also so Änderungen im Einspruchsverfahren vorgenommen werden.
Wo ist denn dieses Verfahrensrecht im EPÜ geregelt?
Das Verfahrensrecht ist in Artikel 101, erster Absatz EPÜ, geregelt. Da steht sehr detailliert beschrieben, dass bei der Prüfung der Berechtigung des Einspruchs, die Einspruchsabteilung alle Beteiligten so oft wie erforderlich auffordert, Stellungnahmen einzureichen, Schriftsätze einzureichen und dass auch die Einspruchsabteilung selbst Bescheide herausgeben kann. Es ist also ein interaktives Verfahren, das hier stattzufinden hat. Und in der Ausführungsordnung in Regel 79 steht auch geschrieben, dass der Inhaber jedenfalls innerhalb einer zu bestimmenden Frist, das sind typischerweise 4 Monate, seine Patentansprüche ändern kann und dass auch ihm die Möglichkeit eingeräumt werden muss, hier Stellung zu nehmen zum Einspruch.
Nehmen wir an, im klassischen Fall eines Einspruchs ist der Patentinhaber mit neuem Stand der Technik konfrontiert, der die Patentfähigkeit seines Patents zumindest in Frage stellt. Wie kann er jetzt darauf reagieren?
Grundsätzlich kann er auf seinem Standpunkt beharren und um die erteilten Patentansprüche streiten. Er kann argumentieren, dass der Einspruch einfach nicht berechtigt ist und eben genau das erklären. Er kann aber auch seine Patentansprüche ändern. Zum Beispiel, weil er einsieht, okay, in dieser Form kann ich meinen Patentanspruch einfach nicht beibehalten. Und dann kann er argumentieren, warum das Patent in einer neuen Fassung doch zulässig ist. Was nicht funktioniert, sind rein kosmetische Änderungen, zum Beispiel das Hinzufügen von abhängigen Patentansprüchen, die man im Anmeldeverfahren einfach vergessen hat. Änderungen, die man im Einspruchsverfahren macht, müssen nämlich immer durch Einspruchsgründe irgendwie verursacht sein. Aufgrund der Regel 80, die im Einspruchsverfahren gilt, sind unsere Gestaltungsmöglichkeiten als Patentinhaber gegenüber dem Anmeldeverfahren beschränkt.
Als Reaktion auf einen Einspruch kann der Patentinhaber also entweder seine bestehenden Ansprüche beibehalten und diese verteidigen, oder er kann die Ansprüche entsprechend ändern, um auf diese Weise zu einer rechtsbeständigen Fassung zu kommen. Wenn er Änderungen vornimmt, muss er auch entsprechend argumentieren, warum diese Änderungen gerechtfertigt sind. Was im Einspruchsverfahren nicht zulässig ist, sind Änderungen, die nicht durch Einspruchsgründe gestützt sind bzw. durch diese veranlasst werden. Ich kann als Patentinhaber bzw. auch als Einsprechender nicht genau wissen, was die Einspruchsabteilung sieht und was sie denkt. Welche Möglichkeiten habe ich denn, meine Änderungen in irgendeiner Weise abzustufen oder unterschiedlich weit zu beschränken, je nachdem, was denn dann die Meinung der Einspruchsabteilung sein wird?
Ja, der Patentinhaber kann, wie im Anmeldeverfahren auch, grundsätzlich Hilfsanträge stellen. Das bedeutet, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, das Patent zu verstehen oder auch den Stand der Technik zu verstehen und dementsprechend als Einspruchsabteilung zu unterschiedlichen Lösungen kommen kann, ob jetzt das Patent in der einen Form berechtigt ist oder nicht, dann kann ich als Patentinhaber dem Patentamt Optionen geben. Das heißt, in erster Hinsicht hätte ich gern, dass der Patentanspruch bleibt, wie er ist und das Patent, wie erteilt, aufrechterhalten wird. Der Einspruch also zurückgewiesen wird. Wenn das aber nicht möglich ist, dann hätte ich gern eine andere, sehr breite Fassung. Und wenn das auch nicht möglich ist, dann hätte ich gern eine engere Fassung. Und so kann ich mich als Patentinhaber an den endgültigen Schutzbereich, den ich möglicherweise erhalten werde, herantasten. Mit Hilfsanträgen bringe ich eben genau das zum Ausdruck. Ich formuliere einen Hauptantrag, der zum Beispiel auf Zurückweisung des Einspruchs lautet, und dann folgen Hilfsanträge, die immer engere Fassungen vorgeben. Das gibt mir die Möglichkeit, mein Begehren zu staffeln, dass ich für den Fall, dass das Patent in einer Fassung nicht bleiben kann, eine Rückzugsposition habe. Wenn ich das nicht machen würde, dann hätte ich genau eine Chance. Und wenn das Patent, so wie es erteilt ist, eben nicht aufrechterhalten werden kann, dann würde ich mein Patent sofort zur Gänze verlieren. Und das kann ich eben durch Hilfsanträge vermeiden.
Ich muss mich also nicht sofort auf eine besonders enge Anspruchsfassung festlegen. Ich habe auch die Möglichkeit, meine Anträge zu staffeln und in Form eines Hauptantrags und eines oder mehrerer Hilfsanträge zu formulieren, wobei dann die Einspruchsabteilung diese Anträge nacheinander prüft und dem Antrag stattgibt, der als erstes Gewerbe erscheint. Nehmen wir an, dass ich im Rahmen meiner Überprüfung schon festgestellt habe, dass die Aufnahme eines ganz bestimmten Merkmals Patentierbarkeit herstellen würde. Kann ich das einfach in den Patentanspruch aufnehmen?
Ja, grundsätzlich ist die Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung auch während des Einspruchsverfahrens ohne weiteres möglich. Ich habe natürlich, wie im Anmeldeverfahren auch, die Vorschrift des Artikel 123.2. Alle Änderungen, die ich jetzt einbringe, die müssen natürlich auch durch die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen gedeckt sein. Also ich kann jetzt nicht einfach hergehen und völlig neue Merkmale erfinden und die den Patentansprüchen hinzufügen. Ich muss auch im Einspruchsverfahren immer sagen, dass die Merkmale, die ich jetzt in meinem Schutzbegehren weiterverfolge, dass die eine bestimmte Stützung oder eine bestimmte Offenbarung in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen haben.
Es ist also möglich, dass ich Merkmale ergänze als Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik. Ich muss dabei aber darauf achten, dass ich die ursprüngliche Offenbarung meiner Anmeldung nicht überschreite, weil das zur Nichtigkeit des Patents führen würde. Wenn ich umgekehrt feststelle, dass ein Merkmal, das im Anspruch schon vorhanden war, gar nicht nötig war, also wenn ich jetzt quasi ein bestehendes Merkmal ersetzen oder streichen wollte, wäre das möglich?
Hier sind die Regelungen nach der Erteilung noch ein bisschen strenger als während des Anmeldeverfahrens. Schon im Anmeldeverfahren haben wir das Problem, dass eine Verallgemeinerung mitunter aus dem Kontext gerissen einen Verstoß gegen Artikel 123 Absatz 2 bedeutet. Im Einspruchsverfahren ist es aber definitiv ausgeschlossen, denn eine Aufweitung oder Streichung eines Merkmals, eines Patentanspruchs, die führt zur Erweiterung des Schutzbereichs. Und das ist nicht erlaubt. Denn letztendlich fallen ja durch Streichung eines Merkmals mehr Gegenstände unter den Patentanspruch als bei der erteilten Fassung. Eine Streichung eines Merkmals kann ich aufgrund des Artikel 123.3 nicht mehr vornehmen. Und auch wenn der Artikel 123.3 jetzt kein Einspruchsgrund für sich ist, muss man bei jeder Vorlage neuer Patentansprüche sich jetzt immer ansehen, ob ein solcher neu vorgelegter Patentanspruch den Schutzbereich erweitert oder nicht. Das heißt, ob in diesem neu vorgelegten Patentanspruch irgendetwas umfasst war, das von der erteilten Fassung nicht mit umfasst war. Der Hintergrund ist hier ein Verkehrsschutzinteresse. Das heißt, die Allgemeinheit hat ein Recht darauf, sich zu verlassen, dass Dinge, die nicht unter die erteilte Fassung fallen, dann später vom Patent nicht irgendwie doch abgedeckt werden.
Ich muss also bei der Änderung von Patenten im Einspruchsverfahren nicht nur darauf achten, dass ich bei diesen Änderungen nicht die ursprüngliche Offenbarung überschreite, sondern ich muss gleichzeitig auch darauf achten, dass der Schutzbereich nicht erweitert wird. Wenn ich der Einsprechende bin und ich habe einen wunderbaren Stand der Technik, der neuheitsschädlich ist, kann ich das Verfahrensrecht irgendwie zu meinen Gunsten taktisch nutzen? Kann ich zum Beispiel mit dem Stand der Technik warten und ihn erst ganz kurz vor der mündlichen Verhandlung vorlegen, damit dann der Inhaber keine Zeit mehr hat, sich darauf vorzubereiten? Würde das Sinn machen?
Das ist grundsätzlich möglich und wenn das so zugelassen würde im Verfahren, dann hätte der Patentinhaber natürlich eine sehr ungünstige Position, weil er sich kurzfristig überlegen müsste, ob an seinem Patent vielleicht noch irgendetwas anderes neu oder erfinderisch ist. Das Problem bei dieser Vorgehensweise ist aber, dass das wahrscheinlich verspätet wäre und vom Patentamt auch zurückgewiesen werden könnte. Patentamt muss da eine gewisse Abwägung treffen, ob dieses Dokument noch so relevant ist, dass es zugelassen werden kann oder nicht. Und das kann im Einzelfall dazu führen, dass das Europäische Patentamt dem Einsprechenden auch sagen kann, na, das hättest du früher vorlegen müssen, das schauen wir uns jetzt gar nicht mehr an. Dadurch wird der Einsprechende dazu gezwungen, den Aufwand eines nationalen Nichtigkeitsverfahrens auf sich zu nehmen und das würde zu sehr hohen Kosten führen. Was noch passieren kann, ist, dass die mündliche Verhandlung zum Beispiel neu angesetzt werden muss und dass dem Einsprechenden für diese Aktion die Kosten auferlegt werden. Sinnvoll ist es also für den Einsprechenden, seine Karten so früh wie möglich auf den Tisch zu legen, jeden Stand der Technik, den man so gefunden hat, so früh wie möglich der Einspruchsabteilung zu zeigen und auch entsprechende Argumentationen vorzubereiten. Es hat zwar den Nachteil, dass der Patentinhaber dann darauf reagieren kann, es wird allerdings im Einspruchsverfahren von der Einspruchsabteilung auch sicherlich berücksichtigt werden.
Um zu vermeiden, dass ein entsprechendes Vorbringen als verspätet angesehen wird, empfiehlt es sich also, so früh wie möglich alle Beweismittel und natürlich auch alle Argumente auf den Tisch zu legen, damit die jeweils andere Partei keinen Grund hat zu behaupten, dass sie sich nicht entsprechend darauf vorbereiten konnte. Wenn die mündliche Verhandlung stattgefunden hat, wie entscheidet die Einspruchsabteilung?
Es gibt grundsätzlich drei Arten, wie die Einspruchsabteilung entscheiden kann über einen Einspruch, der einmal zulässigerweise eingelegt worden ist. Das erste ist die Zurückweisung des Einspruchs. Hier stellt die Einspruchsabteilung fest, das Patent, so wie es ist, passt und kann bleiben, wie es ist. Keiner der Einspruchsgründe liegt vor und es gibt keinen Grund, das Patent zu widerrufen. Also praktisch, der Patentinhaber hat gewonnen. Es gibt natürlich auch den genau gegenteiligen Fall, den bezeichnet man als den Widerruf des Patents. Es liegt ein Einspruchsgrund vor, der kann auch nicht ausgeräumt werden durch den Patentinhaber. Das Patent wird widerrufen. Die Wirkungen des Patents gelten damit als rückwirkend nicht eingetreten. Das heißt also, der Einsprechende hat gewonnen.
Gibt es auch quasi ein Unentschieden?
In gewisser Weise ja. Es kann auch sein, dass das Patent zwar bestehen bleibt, aber beschränkt werden muss. Und typischerweise passiert das in einer der Fassungen, die in einem Hilfsantrag eben vom Patentinhaber angegeben wurden. Es muss dann ein neuer Satz von Patentansprüchen vorliegen und dieser Satz von Patentansprüchen erfüllt dann eben alle Voraussetzungen. Das heißt, auf diesen trifft dann keiner der Einspruchsgründe mehr zu. Die Einspruchsabteilung muss dann über die Hilfsanträge der Reihe nach entscheiden und erst wenn keiner der Hilfsanträge zulässig ist, erst dann kann sie das Patent widerrufen. Das passiert in der mündlichen Verhandlung typischerweise ganz genau so, dass zuerst über den Hauptantrag entschieden wird. Beide Parteien bringen ihre Argumente zum Hauptantrag vor, dann zieht sich die Einspruchsabteilung zurück, kommt wieder, entscheidet über den Hauptantrag. Wenn der unzulässig war, wird über den ersten Hilfsantrag, den zweiten, den dritten und so weiter entschieden. Und im Fall eines Widerrufs eines Patents mit mehreren Hilfsanträgen dauert es eben sehr, sehr lang. In dem Fall wird dann nämlich über jeden einzelnen der Hilfsanträge einzeln verhandelt und einzeln entschieden.
Die Einspruchsabteilung entscheidet also über alle vorliegenden Anträge, Hauptanträge genauso wie Hilfsanträge. Und das kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Entweder das Patent bleibt im ursprünglichen Umfang bestehen, und zwar dann, wenn kein Einspruchsgrund vorliegt. Es kann auch das genaue Gegenteil sein, nämlich dass das Patent vollständig widerrufen wird. Und es kann auch ein Unentschieden geben, nämlich dass das Patent in irgendeiner Form beschränkt werden muss, in dieser beschränkten Form dann aber durchaus aufrecht bleiben kann. Nehmen wir an, dieser letzte Fall tritt ein. Das Patent wird also in beschränkter Form aufrechterhalten. Wie geht es dann weiter?
In dieser Form gibt es jetzt ein öffentliches Interesse daran zu wissen, wie das Patent in der geänderten Form genau aussieht. Und wir haben das bei der Erteilung schon besprochen. Da wird eine Patentschrift herausgegeben, in der eben der Text drinnen steht, den das Patentamt für in Ordnung befunden hat. Und genauso läuft es im Einspruchsverfahren auch, wenn das Patent in beschränkter Weise aufrechterhalten wird. Dann wird eine Patentschrift herausgegeben, man nennt die eine neue Patentschrift und die hat den Kind Code bzw. das Dokumentenkürzel B2. Im Wesentlichen wird dabei gewartet, bis die Entscheidung des Europäischen Patentamts über den Einspruch rechtskräftig ist. Das heißt, es wird auch eine allfällige Beschwerde abgewartet. Und dann im Nachgang an dieses streitige Verfahren gibt es eben noch einen nicht streitigen Teil. Das funktioniert im Wesentlichen so wie das Verfahren nach Regel 71.3. Im Einspruchsverfahren regelt das die Regel 86. Auch hier muss der Patentinhaber Übersetzungen seiner Patentansprüche vorlegen und wenn dieses Verfahren abgeschlossen ist, kommt es zu einer neuen Veröffentlichung. Die Entscheidung des Europäischen Patentamts, also die Beschränkung, die tritt dann rückwirkend in Kraft. Das heißt, das Patent wird so behandelt, als wäre es immer schon so beschränkt gewesen, wie es eben in der neuen B2-Schrift beschrieben ist. Anschließend muss das Patent neuerlich in den einzelnen Vertragsstaaten des EPÜ validiert werden, wie das eben auch nach der Erteilung des Patents notwendig ist.
Wird ein Patent im Rahmen des Einspruchsverfahrens nicht vollständig widerrufen, sondern kann es im beschränkten Umfang aufrecht bleiben, dann erfordert es, dass die Patentschrift auch neu herausgegeben wird. Als Voraussetzung für diese Patentschrift mit dem Kind-Code B2 ist verfahrensrechtlich das gleiche Prozedere wie bereits bei der Patenterteilung vorgesehen, nämlich analog zur Regel 71.3 die Regel 86 EPÜ. Mit der Herausgabe der neuen Patentschrift sind dann auch nationale Validierungen neu vorzunehmen. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung tritt rückwirkend in Kraft, das heißt, das Patent hat es in breiterem Umfang dann nie gegeben. Das Einspruchsverfahren ist ein streitiges Verfahren zwischen dem Einsprechenden und dem Patentinhaber. Sowohl der Patentinhaber als auch der Einsprechende können während des Verfahrens neue Argumente und Verteidigungen vorbringen. Das Verfahrensrecht des EPÜ stellt dabei sicher, dass das Verfahren dennoch geregelt zu einem Abschluss kommt und die Argumente nicht ausufern. So hat der Patentinhaber beispielsweise die Möglichkeit, Ansprüche im Einspruchsverfahren zu ändern und beschränkt zu verteidigen und zu versuchen, dem vorgebrachten Einspruchsgrund, dem Stand der Technik, in irgendeiner Weise entgegenzutreten. Durch das Einreichen eines Hauptantrags und eines oder mehrerer Hilfsanträge kann der Patentinhaber sein Begehren staffeln und unterschiedliche Rückzugspositionen schaffen bzw. auch unterschiedliche Argumentationslinien zur Verteidigung ermöglichen. Die Anträge werden in der vom Antragsteller vorgegebenen Reihenfolge von der Einspruchsabteilung geprüft. Und sobald ein Antrag als zulässig erachtet wird, wird das Verfahren entsprechend an der Stelle beendet oder weitergeführt. Auch im Einspruchsverfahren gilt jedoch, dass Änderungen die ursprüngliche Offenbarung nicht überschreiten dürfen. Zusätzlich darf auch der Schutzbereich des Patents nachträglich nicht gegenüber der erteilten Fassung erweitert werden. Das sind also die Bestimmungen von Artikel 123 Absatz 2 und 3 EPÜ. Ein weiterer Aspekt ist, dass Argumente und Beweismittel im Verfahren möglichst frühzeitig vorgebracht werden sollten, da die Einspruchsabteilung verspätet vorgebrachte Beweismittel und Argumente nicht berücksichtigen muss. Das Ende des Einspruchsverfahrens ist die Entscheidung der Einspruchsabteilung, wobei entweder der Einspruch zurückgewiesen wird und das Patent unverändert aufrecht bleibt, oder das Patent vollständig widerrufen wird, oder aber der zwischenliegende Weg, nämlich dass das Patent zwar aufrechterhalten bleiben kann, aber nur in beschränktem Umfang. Ist das der Fall, dann wird auch eine neue Patentschrift herausgegeben in einem Verfahren, das analog zum Abschluss des Erteilungsverfahrens erfolgt. In dem Fall ist auch eine neue Validierung erforderlich. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung gilt rückwirkend. Das heißt, ein entsprechend beschränktes europäisches Patent gilt als von Anfang an beschränkt oder ein generell widerrufenes Patent gilt als von Anfang an widerrufen. Das war eine Folge zum Thema Einspruchsverfahren und Änderungen. Vielen Dank, Michael, und vielen Dank für Ihr Interesse. Das war ein IP Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.